die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo Marc.
Hoi Nagi, hoi Nelly.
Das ist eine neue Folge von unserer Serie «Perfect Match», wo es darum geht, dass wir Wein und Essen zusammen kombinieren. Und für das haben wir auch unsere Experten da, nämlich den Marc Almert, Sommelier und Geschäftsführer von Boro Lacvin. Und der Marc darf auch die Weine mitbringen. Marc, was hast du uns mitgebracht? Um welches Thema geht es heute?
Heute geht es ums Thema Naturwein, was offen gesprochen nicht mein Lieblingsthema ist.
Marc, du redest mir aus der Seele,
Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, merkt man, dass es ein paar Winzerinnen und Winzer gibt, die wirklich tolle Weine machen, die auch in die Naturweinkategorie fallen. Und da haben wir heute ein Beispiel aus dem Elsass und eins aus dem nördlichen Rodental in Frankreich mit.
Naturwein also und wie man das zum Essen kann kombinieren. Jetzt weiss ich, wir haben da jemanden dabei, gell Nagi, der durchaus ein bisschen skeptisch ist, wenn es um Naturwein geht.
Ja, ich würde sagen, wir sind ja eben zwei. Der Marc hat das ja so schön gesagt. Danke Marc, bist du heute auch da? Muss ich die Last nicht allein tragen? Nein, ernsthaft, grundsätzlich, sorry, packen wir es gerade bei der These, die wir aufgestellt haben, oder? Es kann nicht sein, dass Wein unterschiedlich behandelt wird. Warum? Weil beim Naturwein meiner Meinung nach Wein mit offensichtlichen Fehlern attestiert wird, dass sie gut sind, weil sie eben Naturwein sind, wo man an einem normalen Wein dann sagt, ah, das geht gar nicht, wenn er genau den gleichen Fehler hat. Und das finde ich völlig falsch.
Ja, also vielleicht müssen wir jetzt zuerst mal, bevor wir auf die Weine eingehen und bevor wir aufs Essen eingehen, was zu den Weinen passen können, vielleicht das Gebiet Naturwein zuerst mal ein bisschen eingrenzen. Darum möchte ich von dir mal, Marc, wissen, was ist denn Naturwein für dich, wenn du das müsstest beschreiben?
Die Frage wollte ich auch gerade stellen, deswegen gebe ich dir erstmal weiter. Du hast ja eine sehr klare Meinung gegen Naturwein. Was macht denn für dich einen Naturwein oder einen typischen Naturwein aus?
Also ein typischer Naturwein haltet sich an Regeln. Im Vorgespräch habe ich jetzt gerade rausgehört, eben mittlerweile hat man das auf ein Abpassen. Man hat ein Reglement zumindest in Frankreich auf ein Etablieren, wo vorgibt, wie die Produktion soll laufen. Davor ist es so gewesen, meiner Meinung nach, es hat keine klare Reglementarien gegeben, es hat keine klare Abläufe gegeben, wie das passiert. Es hat verschiedene Interpretationen gegeben, wie man Naturwein will sehen. Und zumindest die schlechten Naturweine, die ich hatte, die sind dann eher, ich sage jetzt mal, dogmatisch bereitet worden. Und zwar dogmatisch, überhaupt kein Eingriff, absolut minimal invasiv, nur das, was notwendig ist. Es hat keine Schwefelbeigabe gegeben. Ich sage jetzt mal eins, bei der Fermentation, Hefe und drum und dran, es gibt nur die Rebbergseigene. Wenn das Ganze tut stocken, kannst du auch dort nicht eingreifen, sondern man lässt es passieren. Schlussendlich, was passiert? Der Wein stinkt, er wird grusig, er kann vernachgären. Es sind eigentlich lauter Sachen, die du, zumindest auch als Sommelier, Marc, wahrscheinlich bei anderen Weinen auch nicht würdest akzeptieren, wenn sie du müsstest einkaufen.
Ich gehe jetzt kurz darauf ein, weil es ist ein recht komplexes Thema, was auch innerhalb der Weinwelt sehr umstritten ist. Es gibt einige, die sagen, es gibt per se keinen Naturwein. Das habe ich zum Beispiel jetzt erst im Sommer von einem Dr. José Vuillamou gehört, das ist eines der berühmtesten Rebforscher der Welt aus dem Wallis. Und er sagt, Naturwein hieße ja, dass die Traube von alleine sich liest, gärt und dann haben wir einen natürlich hergestellten Wein. Und das ist ja nicht so. Er sagt, der Mensch greift immer ein, deswegen findet er den Begriff Naturwein schwer. Früher gab es diesen Begriff schon mal. Wer zum Beispiel deutsche Weine kennt, kennt den VDP, den Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Der Gründungsname dieses Vereins ist der Verband der deutschen Naturweinversteigerer. Und da reden wir von Jahrhundertwechsel 19. auf 20. Jahrhundert. Was meinten die damit? Die meinten Weine, die nicht chaptalisiert sind, sprich denen kein Zucker zugegeben wurde. Das war damals die Auffassung von Naturwein. Dann fangen das so vor, sag mal, 20 Jahren an, dass es in der Weinwelt wieder deutlich größere Kreise zog. Und kurz darauf bildete sich eine Messe namens RAW von der Master of Wine. Und Master of Wine ist ja eigentlich eine klassische Ausbildung am konventionellen Wein orientiert. Und zwar die Isabelle Gérand, die hat dafür gewisse Richtlinien festgesetzt, welche Weine dort ausgestellt werden dürfen. Und ich war dann recht früh auf einer RAW in Berlin und habe damals in Hamburg gearbeitet. Auf der Rückfahrt sagten meine Sommelier-Kollegen, es war viel weniger fehlerhaftes als letztes Mal. Wo ich dann mit ihnen ins Gespräch kam und sagte, das kann doch nicht das Fazit eines Messetags einer Weinverkostung sein. Und inzwischen gibt es tatsächlich eine Regelung in Frankreich, es gibt eine AOP, Vin Méthode Naturelle de France. Lange Rede, kurzer Sinn, was ist so der Konsens, was ein Naturwein ist? Es ist fast immer ein Wein, der biologisch oder biodynamisch hergestellt wird, das finde ich per se erstmal spitze. Und der zweite Hauptkonsens ist eigentlich, dass sehr geringer Schwefel zugegeben wird. Wir wissen alle, Weine enthalten Sulfite, das steht auch immer auf dem Etikett. Ist übrigens auch beim normalen konventionellen Wein sehr geringer Schwefelanteil. Also als Beispiel, Dörrfrüchte wie getrocknete Datteln haben um Längen mehr Schwefel als Wein. Und bei den Naturweinen wird sehr, sehr wenig Schwefel beigegeben. Was heißt das? Schwefel ist eigentlich ein Haltbarkeitsmittel, damit der Wein nicht kippt oder nachgärt oder oxidiert in der Flasche. Das können aber auch andere Stoffe des Weins, wie zum Beispiel Tannin oder Säure, ein Stück weit regeln. Aber wenn es nicht klappt, dann passiert das, was der Philipp beschrieben hat, dass der Wein stinkt. Und das Dritte, nebst Bio und Schwefel, wo sich alle darauf einigen können, ist eigentlich Weine, wo sowohl im Weinberg als auch im Weinkeller möglichst wenig von den Weingütern eingegriffen wird. Heißt, man macht einen recht natürlichen Prozess. Aber ihr merkt, es ist ein recht schwammiges Feld.
Ja, und das andere, Marc, oder? Wo wir unsere Vorbesprechung hatten, hast du ja, ich sage jetzt mal mit einem Lächeln, auch gesagt, ja, es gibt ja ganz viele Weine, die ich gerne habe, die ja trotzdem auch als Naturwein würden durchgehen. Und ja, da gebe ich dir absolut recht. Eben wenn man vor allem an die biodynamische Tradition denkt, beim Ausbau und allem, wo man ja wirklich versucht, so natürlich wie möglich zu unterwegs zu sein. Aber ich finde, das Problem mit dem Naturwein fängt dann an, wenn es dogmatisch wird. Wenn es wirklich darum geht, hey, es gibt Vorstellungen, die müssen einfach konsequent durchgesetzt werden. Und wenn das passiert, glaube ich, wird einfach so ein Bogen überschritten.
Aber das ist ja dann kein Problem des Produkts, also des Weins, sondern der Menschen, die es machen oder verkaufen. Weil das habe ich auch schon oft erlebt, wo ich dann sehr angefeindet wurde, wenn ich in gewissen Sommelierrunden einen Wein als fehlerhaft deklariert habe. Und ich glaube, das ist so eine Pendelbewegung. Es gab sicherlich in den 60er, 70er, 80ern einen zu starken Fokus auf das, was man in den Weinunis gelernt hat, was Düngungsmittel und Schönungsmittel angeht. Also wenn man richtig langweilig ist, der kann sich gerne in die EU-Verordnung einlesen. Darfst Wein bis zu 400 Stoffe im Keller zusetzen, die du nicht deklarieren musst. Und das wird in großen Weingütern auch ab und zu getan. Und dann ist natürlich, glaube ich, dass viele Winzer gesagt haben, bei so einem traditionellen historischen Produkt, was auch ohne Chemie funktioniert hat, warum machen wir es denn wieder nicht klassischer? Und seit es diese Naturweinbewegung gibt, würde ich behaupten, haben auch viele konventionelle Winzer ihre Schwefelwerte angepasst, mehr biologische Themen eingeführt. Und das ist wie so ein Pendel, was von einem Extrem ins andere schlägt und irgendwo in der Mitte wird es sich wieder einpendeln. Und das sehe ich persönlich dann schon positiv. Aber ja, es gab eine lange Zeit, wo viel, was eigentlich fehlerhaft war, einfach als Naturwein deklariert wurde, damit man es irgendwo verkauft kriegt.
Jetzt nehmen wir doch vielleicht mal die Optik vom Konsumenten, oder? Also ich sage jetzt mal, Naturwein ist als Phänomen da. Es ist auch schon viel älter, du hast es gerade gesagt. Man hat schon in den 80er Jahren ein bisschen angefangen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, das ist jetzt so eine neue Entwicklung oder so ein neuer Trend. Gleichzeitig bin ich auch schon in Berlin in eine Bar reingehockt und habe dann gemerkt, okay, auf dieser Karte kannst du jetzt einfach keinen normalen Wein bestellen. Das sind alles nur Naturweine. Also, und ich nehme jetzt an, Barbetrieb würde das auch nicht verkaufen, wenn es nicht Umsatz würde bringen. Also man hat da auch noch das Geschäft dahinter. Mich würde jetzt mal interessieren, wie oft kommt es denn vor, dass bei euch Leute in den Laden reinkommen und sagen, hey, ich will jetzt ganz bewusst einen Naturwein haben.
Es wird sicherlich mehr und gerade in den Geschäften in Zürich ist es mehr, weil das ist auch so ein weltweites Phänomen. Alle, die sich intensiv mit Lebensmitteln, dazu zähle ich auch Wein beschäftigen, das ist ja oft in einer höheren Konzentration in Ballungsräumen fahren. Also auch wo wird sonst viel Naturwein getrunken? In Pariser Weinbars, in Berlin, in London, in Wien. Während wenn ich dann außerhalb Wiens in den klassischen Heuring reinlaufe, muss ich lange suchen, bis ich einen Naturwein finde. Und ähnlich
denke ich. Vielleicht das Wort gar nicht erwähnen, im Idealfall.
Genau. Und ähnlich denke ich, ist es auch bei uns in der Schweiz, in und um Zürich wird sicherlich deutlich mehr Naturwein getrunken und auch nachgefragt als in anderen Gegenden.
Würdest du denn dort nicht sagen, das ist so ein Hipster-Ding? Ja.
Ich bin jetzt nicht der klassische Hipster, aber ja, es gibt sicherlich viele Hipster, die Naturwein trinken, so würde ich die Frage beantworten. Und ich glaube, da muss jeder für sich selber definieren, was ist denn Naturwein? Weil wir haben in unserem Portfolio einige Weingüter, die von den, ich sag mal, den Naturweinanhängern und Anhängerinnen als Naturwein deklariert werden würden, die für uns aber einfach gut gemachte natürliche Weine sind. Manche davon hattet ihr auch schon im Podcast, wie zum Beispiel François Chédenne aus dem Loiretal. Das ist was für viele auch Richtung Naturwein geht. In New York kloppen sich die Bars um die Allokationen. Und bei uns schwimmt das schon fast unterm Radar mit.
Jetzt ich als Konsument, wie kann ich denn überhaupt Gewähr haben, dass ich jetzt da zu einer guten Flasche greife? Also, dass ich da nicht irgendwie enttäuscht werde, dass ich blöd gesagt nicht irgendwie Essig im Glas innen habe oder so. Weil das Problem beim Naturwein ist ja, wie vorher erwähnt, das Regelwerk ist ein bisschen schwierig. Jeder kann das selber auslegen. Jetzt eben in Frankreich gibt es jetzt erste Bestrebungen, das mal ein bisschen zu fassen. Aber auf was kann ich mich denn verlassen als Konsument aus deiner Sicht, Marc?
Auf die Beratung eines guten Sommeliers.
Wie könnte es anders sein?
Nein, es ist leider wirklich, dadurch, dass es so ein komplexes Feld ist, brauche ich da schon, wenn ich nicht tief in dieser Welt drinstecke, ein bisschen Beratung durch nicht zwingend ein Sommelier, aber vielleicht auch ein Weinfachberater im Laden, jemand, der die Produzenten gut kennt, weil es ist schon so, es gibt Produzenten, die schon lange Naturwein machen und das auf einem internationalen Top-Niveau, wo man sich ein Stück weit darauf verlassen kann, dass die Flasche wirklich sauber, also in Anführungsstrichen sauber ist und Spaß macht zu trinken. Bis zu einem gewissen Grad sind Dinge Teil eines Stils. Wenn es überbordend ist und der Trinkfluss gehemmt wird, dann ist es für mich schwierig. Und das ist auch das, wo ich nie verstanden habe, warum so viele Sommeliers auf Naturwein setzen. Weil ich glaube, wenn du einen so ganz Textbuch-Naturwein hast, dann hat der nicht denselben Trinkfluss wie ein klassisch auch nach natürlichen Methoden hergestellter Wein. Heißt, ich verkaufe ja weniger davon. Und das ist für mich dann eine Krux, wenn wir was pushen, wovon wir weniger verkaufen, in einem Beruf, der vom Weinverkauf lebt.
Und zwei Sachen fallen mir jetzt einfach gerade auf. Oder das eine, was du sagst, ich glaube, genau in so einem Gebiet, wo so divers ist und noch nicht so erschlossen, ich glaube, da spielt Trinkerfahrung eine Rolle. Und genau dort, finde ich, ist es ja toll, wenn man Menschen hat, wo man sich daran orientieren kann oder wo einem helfen, weiterzukommen.
Jetzt haben wir viel über den Wesenszweck vom Naturwein geredet, aber wir müssen jetzt auch wieder ein bisschen auf den Wesenszweck von dieser Podcast-Serie drauf zurückkommen. Perfect Match, wir wollen ja Wein zum Essen matchen. Und ich fange es jetzt mal zuerst ganz grob an von einkreisen, Marc. Naturwein, wenn man es jetzt mal ganz allgemein setzt, gibt es irgendwie Essensbereiche, die sich dort besonders gut würden dazu machen?
Also man hört bei Naturwein sicherlich auch oft den Begriff Orange Wine oder Orange Wine. Ich hatte letztens eine Dame aus dem HR-Wesen, die sagte, sie hätte von zumindest jetzt von so einem Orangenwein gehört und dachte, erst da sind Orangen drin. Das ist bei weißen Naturweinen oft gemeint. Ein Orange Wine wird so vergoren wie ein Rotwein. Das heißt nicht wie sonst bei Weißwein, dass man die Trauben und Schalen direkt wegnimmt, sondern dass man es mit der Maische, mit dem Most beides zusammen vergären lässt. Dadurch haben sie dann so einen Orangen-Touch in der Farbe. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Zum Beispiel, den wir heute haben, hat es nicht so stark. Bei Rotweinen ist es oft so, dass sie leicht trüb sind, weil auch sie ungefiltert sind, ein klassischer roter Naturwein. Wenn es wirklich so hart Natur ist, dass er in der Flasche nachkehrt, dann habe ich ganz oft so einen Hauch von Kohlensäure dabei. Den kann ich zum Beispiel durch Karaffieren oder ein großes Glas dann loswerden, wenn er mich stört. Was man allgemein sagen kann, auch wenn wir jetzt die ganze Welt wieder runterbrechen auf eine Verallgemeinerung, ist das alle Naturweinstile, ob weiß oder rot, sehr oft mehr erdige Töne mitbringen, nicht ganz so eine strahlende Frucht haben, wie man das vielleicht bei einem, ich sag mal, konventionell, gerade mit Reinzuchthefe erzeugten Wein finden würde. Heißt, ich muss auch irgendwie diese erdigen Töne beim Essen mehr aufgreifen. Man kann auch sagen, dass oft das Thema Bitternis etwas weiter im Vordergrund ist. Das ist auch von der Machart der Logik. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Schalenhäute sind bitter, Tannin bei Rotwein, aber auch weiße Schalen oder Traubenhäute haben eine gewisse Bitternis, die dann in Wein übergeht, wenn ich die länger beim Most lasse als beim normalen Weißwein. Das heißt, das sind zwei, ich sag mal, Aromengruppen oder Strukturarten, Bitternis und Erdiges, was ich bei Naturwein deutlich ausgeprägt habe als sonst. Deswegen passen oft erdige Töne besser. Es passen dadurch oft vegetabile Gerichte besser. Also ich finde, ganz, ganz viele vegane und vegetarische Gerichte eignen sich hervorragend mit Naturweinen, aber muss eben aufpassen, dass man nicht zu stark verallgemeinert.
Denn das wäre mal die allgemeine Sichtweise auf Natur wie zum Essen. Aber jetzt machen wir es doch einfach konkret. Du hast zwei Weine mitgebracht heute, einen roten und einen weißen. Mit welchem willst du anfangen?
Mit weiß gerne.
Mhm. Was haben wir da?
Wir gehen nach Bergheim, und zwar nach Bergheim im Elsass. Manche würden sagen Frankreich, ein Elsässer nicht. Und im Elsass ist es ja eigentlich eines der wenigen französischen Gebiete, wo die Rebsorte eine starke Rolle spielt. Oft auch auf dem Etikett steht, so wie wir es von vielen schweizerdeutschen oder österreichischen Weinen kennen. Aber das ist ein Winzer, der bekannt ist für eine alte Art Wein zu machen, die auf Deutsch gemischter Satz heißt, auf Englisch ein Field Blend oder auf Französisch eben Complantation. Und in Bergheim macht das die Familie Deiss, Marcel Deiss mit seinem Sohn, der eben eine Complantation hier auf die Flasche gebracht hat aus diversen Weinbergen rund um Bergheim, und da sind 13 verschiedene Rebsorten drin. Wir kennen das als Cuvée, zum Beispiel Châteauneuf-du-Pape können auch bis zu 13 Rebsorten drin sein. Eine Cuvée heißt in dem Fall meistens, dass im Keller die Rebsorten zusammengeführt wird. Der Unterschied bei einem gemischten Satz ist, dass die Rebsorten schon zusammen im Weinberg stehen. Das heißt, ich habe ganz viele verschiedene Rebsorten im selben Weinberg. Im klassischen gemischten Satz heißt es, dass die gleichzeitig gelesen werden. Und da kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich an Tag X lese, sind wahrscheinlich manche Rebsorten noch nicht reif, manche perfekt reif, manche überreif. Warum hat man das früher gemacht? Es ist eine alte Art, die Natur vor sich selbst zu schützen. Wenn ich zum Beispiel nur Riesling im Weinberg stehen habe und eine Rebkrankheit befällt den Weinberg, hat die Krankheit es sehr leicht, von Rebe zu hüpfen, in Anführungsstrichen. Wenn aber neben einem Riesling ein Pinot Blanc, daneben ein Pinot Noir, daneben ein Pinot Blanc, Pinot Gris dann wieder steht, dann ist es viel, viel schwieriger für Krankheiten, diesen Weinberg anzugreifen. Und die Reben geben sich wie gegenseitig Schutz. Und das ist die Grundidee einer Komplantation, wie wir sie jetzt hier im Glas haben, aus 2023.
Das habe ich noch gelesen, der Jean-Michel Deiss, der ist ein Mensch mit Humor. Hast du ihn kennengelernt? Kannst du das bestätigen?
Das sind ja Vater und Sohn. Sie haben beide sehr viel Humor. Das erste Mal, wo ich auf dem Weingut war, war er nicht da. Da war ich noch nicht Sommelier-Weltmeister. Beim zweiten Mal war ich da. Wir arbeiten schon sehr lange mit dem Weingut und er kommt rein und erzählt mir erstmal 25 Minuten lang, wie bescheuert Sommeliers sind und wie schlecht wir verkosten. Das war die Begrüßung und seiner Frau war es schon fast unangenehm. Sein Sohn saß grinsend daneben und es war einfach wirklich interessant. Er hat extrem viel Humor. Also anderes Beispiel, ich hatte ihn dieses Jahr auf der Winexpo getroffen, das ist eine wichtige Weinmesse in Paris. War mit zwei Journalisten von einem deutschen Medium unterwegs. Der eine kann fließend Französisch, die Dame nicht. Und dann fragt er, ob er Französisch sprechen kann. Und dann sagte sie ihm, ja, sie kommt schon mit. Und er sagt, ja, ja, sie müssen sich halt schon ein bisschen anstrengen. Ich fuhr fair uniform. Und er ist halt schon sehr direkt. Aber wenn man mit ihm Wein verkostet, dann hat es eigentlich mehr davon, du hörst einem Kleriker zu, weil es ist fast wie eine Predigt, die dann über dich ergeht. Und weniger über eine Verkostungsnotiz oder Kellernotiz oder ähnliches. Und ganz, ganz viel, was er sagt, kann ich verstehen. Also Beispiel, er hat auch mit manchen Universitäten zusammengearbeitet, um das Thema Sensorik mal aufzugleisen und zu überlegen, wie stark Farben auf uns wirken. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Wenn ich Weine blind verkoste, denke ich auch in Farben. Also sind das mehr orange Aromen oder mehr gelbe Aromen oder grüne Aromen. Und das ist was, was er sagt, das ist natürlich anders. Oder wie geht es dir, wenn du einen Wein probierst? Es geht nicht nur um das Aromen rausschnüffeln, sondern was macht der Wein mit dir? Wie fühlt sich dein Körper also auch physisch an? Wie ist die Haptik am Gaumen? Und da sind schon viele Punkte, die ich nachvollziehen kann. Er arbeitet natürlich biodynamisch, das bringe ich bei der Sichtweise verständlich. Aber es ist was, wo ich sage, man sieht es jetzt auch seinen neueren Etiketten an. Früher waren die immer so hässlich braun. Jetzt hat auf jedem Etikett ein Gemälde, was so ein bisschen an alte Kirchenfenster erinnert, was für ihn die Farben und die Idee dieser Weine widerspiegeln soll.
Wenn man bei ihm ein bisschen auf die Homepage schaut, dann kann man dort auch eine ganze Reihe von Prinzipien lesen, die er berücksichtigt beim Arbeiten. Ich nenne jetzt nicht alle, aber als Beispiel Respekt für astronomische Zyklen ist eins, Umsetzung biodynamischer Präparate, dass Kompost benutzt wird, um die mikrobielle Lebensrate vom Boden zu schützen. Synthetische Düngemittel sind eigentlich tabu und so geht es dann einfach weiter. Und in der Kellerarbeit zeigt er beispielsweise, synthetische Hefe werden gar nicht verwendet und der natürliche Fermentationsprozess soll respektiert werden. Also man sieht schon, das ist ja eine gewisse Ethik, die sich der Natur verpflichtet fühlt.
Also klassisch biodynamisch eigentlich.
Jetzt wäre die Frage, wie macht sich denn das im Glas? Und ich würde, glaube ich, gerade einmal bei unserem grössten Kritiker am Tisch mal anfangen, Agi. Du, der ja da eher ein bisschen distanziert ist bei Natur, wie, was macht es jetzt, wenn du dem Glas schmeckst?
Also ich würde sagen, es ist sehr ein klar wie, sehr sauber gemacht. Das Einzige, was ich mich gerade fragen mag, ist da viel Gewürztraminer drin?
Also es sind 13 Rebsorten, das heißt, so viel wird es nicht sein, aber sicherlich hat er einen kleinen Anteil Gewürztraminer, das reicht ja schon fast. Sobald du einen Schuss Gewürztraminer drin hast, wirst du diese Nelken, Rosen und Gewürzaromen drin haben.
Mhm. Das ist genau das, was ich denke, der Rosenduft, wo zumindest in meinen Augen in der Nase doch recht klar daherkommt. Ich finde, ja, es zeigt Elsass, es zeigt das Geschmacksprofil, das man antrifft, wenn man einen Wein aus der Region probiert. Und ich würde sagen, wenn naturell, finde ich, ist jetzt hier nicht wirklich spürbar, so wie ich es sonst kenne.
Das liegt eben daran, so von den ganz Hardcore-Naturweinen bin ich kein Fan. Also wirst du auch in meinem privaten Keller wenig von finden und auch der Weingarte von Borlack. Das Sortiment von Borlack machen wir schon ein paar, aber es ist jetzt bei weitem nicht der Fokus des Sortiments. Und die, die wir haben, sind eigentlich schon immer trinkig. Und das darf man da nicht vergessen. Und was meine ich damit? Sie müssen eine gewisse Säure haben. Sie dürfen Anzeichen von Federn haben, aber nicht zu stark. Und das ist zum Beispiel hier, man sieht schon eine leichte Trübheit. Man sieht schon, dass der an der Nase nicht so eine strahlende Frucht hat, wie ein Wein, der jetzt im Stahltank mit Reinzuchthefe hochpoliert worden wäre. Und ich finde, er hat eine enorme Länge am Gaumen dafür, dass das eines der einfachsten Weißweine aus dem Weingut ist. Ich fand es sehr spannend, dass du gesagt hast, er ist für dich typisch Elsass. Denn laut Familie Deiss und auch vielen anderen Naturweinwinzern kann man nur mit Naturwein ein Terroir perfekt widerspiegeln. Das würde ein klassischer Verkoster anders sehen, weil er oft findet, ich schmecke ja so viel Winemaking, ich komme gar nicht mehr ins Terroir. Hier finde ich, ist es schon gelungen, wenn man merkt, die typischen Trauben des Elsass Und man merkt auch so ein bisschen, was ist der Ausdruck vom Elsass, und der ist eben immer etwas reichhaltiger, etwas opulenter. Wie gefällt er dir?
Ja, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es ein bisschen schwierig ist, um so in klassische Weinkategorien einzuordnen. Ich frage mich jetzt aber einfach, ist das die Machart oder ist das einfach die Cuvée, die jetzt aus wahnsinnig vielen Trauben besteht? Ich finde jetzt aber, das geht für mich eben genau in eine Richtung Naturwein rein, wo ich jetzt eben würde sagen, ja, das ist etwas anderes als so der klassische Wein. Aber es ist eben nicht so anders, dass ich müsste sagen, das würde ich jetzt komplett ablehnen. Ich finde das durchaus interessant. Bin jetzt aber auch wirklich gespannt, wo du das würdest matchen, zu welchem Essen.
Der Wein hat ja schon eine gewisse Power. Ich habe viel Zitrusfrucht, habe aber dann auch diese ganzen Gewürzaromatiken und habe ein Spiel zwischen Bitternis und Süße. Ich finde, der hat schon so eine ganz leichte Fruchtsüße, die da rauskommt.
Und eine schöne Öligkeit aber auch, weil, also da ist eine Viskosität drin, die auch wirklich spürbar wird, weißt, und dir auch wirklich so, ich kann es jetzt gerade nicht anders sagen, aber es ist wie so ein Schmiermittel, das über den Gaumen geleitet wird.
Bei Schmiermittel, Ölig und Elsass bin ich natürlich schnell beim klassischen Munsterkäse, das würde schon funktionieren, aber man kann natürlich auch Raffinierteres dazu nehmen. Ich glaube, es hilft schon, wenn auch der Gang gewisse Zitrusaromen aufgreift. Das kann ein Salat mit Zitrusfrüchten sein, das kann aber auch Canard à l'Orange sein. Das ist, glaube ich, ein extrem vielseitig einsetzbarer Wein. Was ich hier auch sehr schön fände, ist, wenn ich mit einem leichten Rahmsoßen arbeite. Das kann, also Zürcher bin ich jetzt schnell beim Zürcher Kaltgeschnetzelten, aber auch viele Aromen, die, ich sag mal, so weiche Speisen mitbringen. Was meine ich mit weichen Speisen? Wenn ich Nierchen anbrate, wenn ich eine Kalbsleber anbrate, dann habe ich viel Fett. Das heißt, es kommt nochmal zum kräftigen Wein mit. Habe aber eigentlich ja nicht viel Substanz am Gaumen. Nicht viel Substanz oder Haptik am Gaumen. Und da wird diese Art Wein, glaube ich, ziemlich brillieren mit Innereien.
Nagi, was darf es für dich sein, essenstechnisch, zu dem Glas?
Also, zu dem Glas fände ich jetzt so cool. Ich sage die so, weißt du, so Zentimeter dicke, geschnittene Scheiben von Steinpilz. Und die tust du einfach ohne Butter, ohne nichts in den super heiße Pfanne schnachieren, je 30 Sekunden, dass leicht braun werden. Und dann machst du so eine Emulsion, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Olivenöl und Zitronensaft 1 zu 1. Du tust das über die Bildscheibe träufeln, ein bisschen Salz, Pfeffer, Peterli, und dann ist gut.
Du, Marc, hast vorhin noch in einem Halbsatz einen typisch elsässischen Münsterkäse genannt. Vielleicht kannst du noch schnell ausführen, mit was haben wir es denn dort zu tun, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das super passt. Da.
Das ist ein Kuhmilchkäse, der klassisch wahrscheinlich in die Rotschmierfamilie einsortiert werden würde. Wenn man den etwas jünger isst, dann ist der einfach nur sehr aromatisch an der Nase, aber im Gaumen eher noch cremig. Im Elsass lässt man den meistens etwas länger reifen. Dann hat er sehr viele, was man rezente Noten nennt, wenn der Käse reift. Und dann kommt diese Aromat vom Rotschmier richtig durch. Und der ist dann richtig sehr, also wenn man nicht Käse mag, ist das so ein Käse, wo wenn den einer isst, dann verlässt man Raum. Wenn man Käse mag, dann ist das wirklich ein toller Käse. Aber der ist wahnsinnig aromatisch, wahnsinnig würzig. Und deswegen braucht er auch einen Power im Glas. Den kannst du nicht mit einem leichten Muscadet oder so gleiten.
Aber du würdest jetzt, der wirklich greift zu dem Wein. So richtig so Challenge, weißt du, so fast schon Ammoniaknoten und dann so den Wein gegenüberstellen.
Ja, oder auch was wir gerne machen, sind einfach so ein paar Scheiben Baguette, den Käse drauf, ganz kurz in den Ofen, dass der anfängt zu zerlaufen und dann raus, das wird dazu schön passen.
Ja, das wäre fast schon ein Rezepttipp. Und man muss ja auch wieder mal sagen, das Elsass ist ja vor der Schweizer Haustür, oder? Man geht in Basel über die Grenze, man ist schon im Elsass, man fährt eine halbe Stunde, man ist in Mulhouse. In Mulhouse gibt es immer am Samstag einen wunderbaren Markt, wo man beispielsweise auch den Münsterkäse überkommt, aber auch noch ganz viel anderes. Also ich glaube, allein schon dort ist das zumindest auch noch eine kulinarische Welt, wo man sich schnell kann heimholen, so ein bisschen französisch-elsässisches Lebensgefühl.
Wobei ich dazu immer sagen muss, die wenigsten Elsässer Küchen oder Gerichte sind so, dass man danach wieder heimfahren kann. Außer vielleicht der Flammkuchen, der Tarte Flambée. Aber sonst, glaube ich, gibt es kaum eine Regionalküche in Frankreich, die so deftig und mächtig ist. Deswegen würde ich immer empfehlen, zu übernachten, weil der Elsass auch wirklich wunderschön ist.
Aber wenn wir schon gerade davon haben, was würdest du jetzt davon halten? Schuckrut da dazu?
Das ist jetzt sehr untypisch für einen Deutschen, aber ich bin allgemein kein Sauerkraut-Fan.
Was? Und Marc?
Es gibt sicherlich Naturweine, die mit Schuckrut, sprich Sauerkraut, gut mithalten könnten. Der ist, glaube ich, ein Ticken zu fruchtbetont. Da brauchst du mehr von diesen Bitternisnoten.
Jetzt haben wir einen Weißwein gehabt. Das ist ja quasi noch die Disziplin, wo man oft sagt, ist noch einfacher machbar beim Naturwein. So richtig schwierig wird es ein bisschen beim Rotwein. Woher entführst du uns jetzt mit dem Naturrotwein?
Vielleicht eine Grundsatzmeinung von mir, über die kann man diskutieren. Für mich ist wichtig, dass man meinem Wein spüren kann, wo kommt er her und aus welchen Rebsorten ist er. Und das muss und darf es auch bei Naturwein sein, meiner Meinung nach. Da ich hier eine Region, die sehr, sehr stark von einer Rebsorte geprägt ist, das französische Nördliche Rhontal, in internationalem Bereich spricht man nur vom nördlichen runter, in der Schweiz muss man dann immer differenzieren. Die teuersten und berühmtesten Weine aus dieser Gegend kommen sicherlich aus Côte Rôtie und aus Hermitage. Und Côte Rôtie ist auch die Gegend, die dieser Winzer mitgeprägt hat. Wir sind bei der Maison Stéphane. Und Côte Rôtie heißt wörtlich die geröstete, der geröstete Hang, weil es eine sehr starke Sonneneinstrahlung dort immer gibt für die Syrahs. Und ein typischer Syrah aus den nördlichen Rhone wird immer viel schwarze Oliven haben, wird viel dunkle Kirschfrucht haben und was sehr, sehr Würziges. Und ich finde, das merkt man hier auch. Es ist ein Wein, der einfach nur Syrah heißt, Vin de France, weil er eben nicht aus den ganz klassischen Gemeinden kommt, sondern aus drei nebeneinander liegenden Dörfern im nördlichen Rhonental. Und auch da sehr minimalistisch von der Intervention her gearbeitet wurde, relativ wenig Sulfit dabei und dadurch schon in die Kategorie Naturwein fällt. Das tut Maison Stéphane definitiv. Aber ich finde, man merkt blind schon noch, dass das ein klarer Syrah aus dem nördlichen Rhonental ist. Wie geht es unserem Naturweinkritiker mit dem Wein?
Ja, jetzt bin ich gespannt, was der Nagi sagt. Ich habe schon mal einen Schluck genommen und ich glaube, das könnte eine Herausforderung sein.
Das ist eine Herausforderung.
Warum?
Also, Syrah ist eine säurebetonte Traubensorte. Da hier finde ich einfach die Säure massiv. Die ist wirklich massiv herausfordernd. Wenn ich mir jetzt eigentlich so nur wünschen würde, es wäre ein bisschen mehr Fleisch um, ein bisschen mehr, wie sagt der Franzose, Matière, der das Ganze ein bisschen einbetten tut. Nase finde ich hochspannend. Die finde ich wirklich spannend. Sie hat das Animalische, sie hat aber auch das Rotfruchtige auf der Johannisbeere, wo man eigentlich wirklich auch so als Syrah typisch auslegen tut. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, ich kann mir den Wein nicht vorstellen, der einfach so zu trinken. Ich glaube, da muss ich etwas essen dazu. Also wirklich.
Und was würdest du dazu essen?
Ich glaube, etwas, wo am besten irgendwie aus Lyon kommt, aus so einer, wie nennen wir die Schweiz?
Die Bouchon, die klassischen kleinen Restaurants.
Ja, genau. Das, es muss fettig sein, es muss schwer sein, es muss wirklich etwas sein, wo das, ja, wie buffern kann, finde ich jetzt. Also, rein gefühlt, ich weiß es nicht. Also, oder wie siehst du das, Marc?
Ich bin auch voll bei Charcuterie und also kleinem Aufschnitt und irgendwas, was Fett mitbringt. Vielleicht ganz kurz vorher noch zum Service von dem Wein. Der hat so einen Hauch von Kohlensäure. Das finde ich bei Rotwein offen gesprochen sehr irritierend. Das schüttel ich weg. Was meine ich damit? Man kann entweder ein Glas einschenken, zapfen wieder auf die Flasche und dann richtig lange schütteln und zwischendurch den Zapfen immer wieder runternehmen. Dann verfliegt die Kohlensäure oder es in den Dekanter geben und den Dekanter schütteln. Ist nichts, was in einem Zwei-Sterne-Restaurant sehr elegant aussieht, aber es hilft ganz, ganz vielen Rotweinen, weil sie oft so eine leichte Restkohlensäure haben. Aber ja, der Wein braucht definitiv Fett, um mit dieser Säure auch umzugehen. Ich glaube auch hier, das Thema Pilze könnte gut passen, weil du diesen animalischen Touch hast, der nicht untypisch ist für Naturwein. Und ich glaube, es würden auch viele Gerichte passen, die eine starke Röstaromatik mitbringen. Obwohl der Wein gar nicht so viel Tannin hat. Es ist nicht so, dass die Zunge ganz pelzig und trocken wird. Aber er hat schon eine gewisse Macht und eine gewisse Wucht, die durch die Machart mitkommt.
Also ich finde, weißt du, die Frucht ist da. Du hast wirklich die Syrah-Frucht. Aber das, was ich so richtig krass finde, ist die Säure, die da drinnen ist. Also ich habe schon ein paar Syrahs getrunken in meinem Leben, aber so kann ich es jetzt...
Jetzt muss ich aber kurz frech werden, bevor der Nelly seine Frage stellt. Der Nagi hat gesagt, er findet die Nase viel komplexer als den Gaumen. Ihr habt ja diese wunderschöne Preisgrenze von unter 30 Stutz. Wie viele hochspannende Syrahs aus dem nördlichen Rhonental unter 30 Stutz hast du schon probiert? Weil das ist eine Gegend, die leicht 100 bis 300 Franken die Flasche kostet. Und das, finde ich, ist wirklich aus der Gegend mal was sehr Bezahlbares mit 29.
Jetzt kann ich irgendwie faszinieren. Ja, es hat Produzenten gegeben, wo ich früher einen Mini Côte du Rhône gekauft habe, die auch Syrah-lastig sind, aus der nördlichen Rhone. Und sensationelle Côte du Rhône gemacht haben, Syrah-basiert, wo du jetzt aber leider mittlerweile auch nicht mehr für das Geld bekommst. Ich glaube, das ist an dem geschuldet, wie sich der Markt entwickelt hat.
Also ich glaube, das ist ein Wein, wo Herausforderungen stellt an den, der ihn trinkt, weil also in der Nase, das haben wir jetzt beide bestätigt, in der Nase kommt der sehr wuchtig, sehr schön daher, also das ist sehr vielversprechend, was man in der Nase hat und nachher, wenn man einen Schluck davon nimmt, deckt sich das nur bis zu einem gewissen Punkt mit der Nase, aber ich glaube, es ist schon ein rechter Stilbruch. Also ich hätte jetzt, wenn ich da die Nase habe, eine andere Erwartung, was ich nachher im Gaumen hat, sondern der Gaumen ist sehr eckig, sehr kantig, Nagi, du hast gesagt, sehr viel Säure und so. Und also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich jetzt als so Durchschnittsweintrinker mit dem Wein sofort könnte umgehen. Und zwar bis zum Punkt her, wenn ich mir überlege, was koche ich da dazu. Also das würde mich recht herausfordern.
Aber weißt du, das, was der Marc sagt, finde ich, stimmt aber schon. Und es bestätigt auch mein Gefühl, ich finde wirklich, der Wein schreit nach Essen. Er schreit noch. Es ist kein Solist. Also da musst du Essen dazu haben.
Heißt, wir geben in die Hinweis zur Folge mit, dass man sich ein schönes Charcuterieplättchen aufschneiden soll für die zwei Weine.
Genau, aber gleich jetzt, also mir geht es noch um die Methodik, oder? Wenn ich jetzt das trinke. Und nachher fange ich mir an zu überlegen, wie pair ich jetzt Food dazu? Finde ich jetzt, ist da ein Wein wirklich, was mir nicht gerade einleuchtet, das oder das ist jetzt? Also, würde mich jetzt gleich noch interessieren, Marc, wie tust du dich jetzt in so einem Fall so etwas annähern? Oder was können wir für praktische Tipps unseren HörerInnen mitgeben, um mit so etwas umzugehen?
Also die eine goldene Regel haben wir jetzt touchiert, das ist Säure und Fett verstehen sich gut. In der klassischen Zombie-Schule lernt man immer sehr blumig, die Säure durchschneidet das Fett. Das ist das, was dann in den Lehrbüchern steht. Und da ist aber schon eine gewisse Wahrheit drin. Wenn ich eine sehr fettige Speise nehme und dazu einen säurelastigen Wein, dann nehme ich die Säure vom Wein weniger wahr und das Fett der Speise. Ganz klassische Kombi jenseits von Naturwein, wenn ich einen Cabernet Sauvignon-lastigen Wein, zum Beispiel einen Bordeaux oder einen California nehme und das zu einem Ribeye Steak habe, dann ist das ein Pairing, was sehr gut funktioniert. Nicht nur wegen röstaromatischen Tanninen, sondern auch da wegen Säure und Fett. Wir denken beim Rotwein einfach per se nicht so sehr an Säure, weil so viel anderes noch im Glas passiert. Aber auch Rotweine kann man sehr gut nach Hochsäure, Wenigsäure, Mittlersäure klassifizieren. Deswegen, das wäre so die goldene Regel, die ich immer mitnehmen würde. Die zweite ist eben schon, Naturwein werden mich immer fordern, so wie du es formuliert hast, Nelly. Egal ob weiß oder rot, heißt, ich muss auch mit den Speisen mit Kraft kommen. Ich kann, wenn wir jetzt beim Käsebeispiel vom Weißwein bleiben, ich brauche eher was wie ein Munster oder ein Chaours, was ein bisschen Power mitbringt und nicht ein Babybel. Ich brauche schon was, was auch mit der Kraft des Weins mithalten kann. Und genauso ist es beim Roten. Wenn ich einen roten Naturwein habe, dann passiert da viel im Glas und der Wein wird sich auch verändern. Heißt, ich kann nicht einfach eine Speise, ich sage mal jetzt ein Risotto ohne alles hinstellen, was nur einen Akkord anschlägt, sondern ich brauche einen Teller, wo verschiedene Komponenten drin sind und ich brauche auch was, wo jedes dieser Komponenten genug Kraft mitbringt.
Und das mit dem Verändern, das ist sogar bei dem so spürbar. Ich glaube, der erste Schluck aus der Flasche, da hat die Säure noch viel stärker zugeschlagen als jetzt nach einer Viertelstunde, wo wir den im Glas haben.
Deswegen, das ist ja so der zweite Tipp. Egal ob weiß oder rot, Naturwein freut sich fast immer über Belüftung. Also mindestens im großen Burgunderglas servieren oder noch besser ein paar Minuten in der Karaffe Luft geben.
Und ich glaube, was auch die Folge schön zeigt, was beim Naturwein immer interessant ist, ist, wenn man ein paar Leute am Tisch hat, die durchaus ein bisschen eine konträre Meinung zu dem haben. Weil im Gegensatz zu einem schön gemachten Pinot, der einfach allen gerade einleuchtet, ist das sicher etwas, was man auch kann diskutieren, was aber auch durchaus, finde ich, ein bisschen Spass macht, das diskutieren und das ein bisschen zu erwägen. Macht das Sinn? Macht das nicht Sinn? Wo liegt da irgendwie die Essenz von dem Ganzen? Wunderbar. Ich würde mal sagen, wir belohnen es bei dem, aber ja, in der Erfolg Perfect Match sind wir jetzt immer schön ein bisschen so von den klassischen Weinbereichen immer mehr so ein bisschen Spezialitäten reingekommen. Heute sind wir beim Naturwein gelandet, aber es hört nicht auf mit speziell, weil in der nächsten Perfect Match Folge in einem Monat, dort geht's dann um Wein auf Flor-Hefe-Basis und das dürfte, glaube ich, auch sehr interessant werden. Zuerst gibt es noch eine reguläre Weinbraterfolge 14 Tage. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dort dabei seid. Und bis dorthin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.
Und tschüss, Marc.
Tschüss zusammen.